Zitat: In der Tat, der Vorwurf Kindesmörder liegt nahe an einem widerlichen antisemitischen Motiv. Um einiges näher liegt der Vorwurf, die Anklage, an der Wirklichkeit. Würden doch die zahlreichen Kriegsexperten und Antisemitismuskenner nach Gaza reisen und die getöteten Kinder zählen. Das würde ihnen helfen, zwischen antisemitischem Stereotyp und einer israelischen Kriegsführung zu unterscheiden. Dieses Zitat stammt aus einem Flugblatt, das später noch referiert wird. Der Antisemitismus der deutschen Wölfe. Der Antisemitismus der deutschen Wölfe zeichnet sich vor allem durch ihr von den Vorfahren tradiertes Beharrungsvermögen und Zielbewusstsein aus. Denn bekanntlich war der sich später als naiv erweisende Versuch der Alliierten, mit Hilfe der von Flugzeugen über das Land abgeworfenen Aufklärungsflugblätter die Bevölkerung zur Mitwirkung an der Beendigung des Krieges anzuregen, genau an dieser Entschlossenheit und Beharrlichkeit gänzlich gescheitert. Aufklärungsresistenz wird dieses Phänomen auf Nachkriegsdeutsch genannt. Das Phänomen betrifft sowohl die Inhalte als auch ihre Träger, wie das eingangs angeführte Zitat zeigt. Denn auch hier sind es die gleichen, die schon seit über 20 Jahren den teutonischen Antisemitismus in seiner mörderischen Variante fürsorglich ritualisieren. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit sorgen sie tatkräftig dafür, dass der Ausspruch »Die Katze lässt das Mausern nicht« seine Gültigkeit behält. Daher ist es angesichts der aktuellen soziopolitischen Lage in Deutschland vollkommen ausreichend, an einen Text der Fluchschrift aus dem Jahre 1995 zu erinnern. Diesen Text werden wir jetzt einlesen. Der ist auch zu finden auf der Seite fluchschrift.net und dann in dem Archiv unter Lupus. Alle Texte sind auch verlinkt auf der Seite des FSK. Während des Golfkriegs veröffentlichte die Lupus-Gruppe einen offenen Brief. Gerichtet an die ehemals linken Juden, die gestützt auf die daraus resultierende Autorität den Krieg gegen den Irak politisch legitimieren. Wir sind einiges gewöhnt von euch. Unvergessen, wie ihr die Repressionswelle nach dem 2.11. nutztet, um euer staatsloyales Image aufzupolieren. Unerreicht bis heute auch das Bündnis gegen die Aufführung des Fassbinder-Stücks unter systematischer Ausblendung der gesellschaftlichen Realität. Die eine oder andere Äußerung lässt uns erahnen, wo wir eine natürliche Grenze wähnten, da ihr nur Wüste. Ihr seid entschlossen, mit Hilfe von wahlweise Geld, politischem Druck, der Bundeswehr oder allem gleichzeitig das israelische Militär davor zu bewahren, ihr eigenes gigantisches Arsenal benutzen zu müssen. Diese antisemitischen Ausfälle, Entschuldigung, jüdische Intellektuelle hätten die Perfide auf die Spitze getrieben. Eike Geisel hat ihnen kein Unrecht getan. Dass die Lupusse durchaus in der Lage sind, bezüglich Antisemitismus in Anlehnung an ihre Vorfahren noch weiteres zu bieten, beweisen sie auch in ihrem Buch Geschichte, Rassismus und das Boot, indem sie die Argumentation der Deiners, eine Dekontaminierungsdusche deinerscher Plausibilität, nennen. Fühlten sie sich während des Golfkrieges berufen, jüdische Intellektuelle klarzulegen, dass es mit deren Autorität als Opfer so langsam vorbei ist und sich Lupus das massenhafte Protestpotenzial im deutschen Volk nicht mies machen lässt, so versuchten sie später eine Kritik von Frankfurter Migrantinnen, Café Morgenland, am Rassismus der deutschen linksradikalen Szene paternalistisch abzubiegen. Zwar gestatteten sie ihnen in ihrem Buch auch einen Beitrag zu veröffentlichen, können die Kritik der Migrantinnen aber nur dann abdrucken, wenn sie den Beitrag mit einer Anmerkung und einer Stellungnahme versehen, damit beim deutschen Publikum keine Missverständnisse über die Haltung der Lupusse aufkommt. Wenn sie dieser Kritik gleichzeitig auch ihre Berechtigung aussprechen, um die Wahrnehmung der faktischen sozialen Unterschiede und die daraus resultierenden Sichtweisen zu erzwingen. Die Kritik ist ihnen allein lohnenswert zur Therapierung Denkträger deutscher Radikaler. Wenn sie den Kritikerinnen selbst Rassismus gegenüber den Deutschen nachweisen dürfen, weil diese von den Deutschen und von wir gesprochen haben, Zitat, daran orientiert ist die Setzung des Migrantinnen-Wirs eine Annahme der von rassistisch denkenden Leuten vorgenommenen Definition von den Deutschen und den anderen, Zitat Ende. Trotzdem geben sie sich weiterhin großzügig. Letztlich kann es nicht darum gehen, Migrantinnengruppen eine entsprechende Artikulation zu verwehren, da sie Leidtragende bestimmter Verhältnisse sind. Als Opfer gern gesehen, als Artikulantinnen gerade noch geduldet, werden Juden und Migrantinnen als Kritikerinnen für Lupus unerträglich. Die Behauptung von Tollmein, sie seien konzeptionell und praktisch bei den antirassistischen Aktionen aktiv gewesen, ist ein weiterer Beitrag zur linken Mythenbildung. Was 1992 in Mannheim gegen den Schönauer Mob noch möglich war, konnte 1994 nicht mehr durchgeführt werden. Im Einklang mit fast der gesamten linksradikalen Rhein-Main-Szene boykottierte auch Lupus die Aktionen gegen den Mob in Mannheim-Waldorf-Waldhof. Auf einer Veranstaltung zum Keindl-Prozess in Berlin traten sie als Expertinnen in Sachen linker Verräter auf, ein Label, das sie sich in der Startbahnbewegung erworben haben. Linker Mythos verträgt sich gut mit Paternalismus gegenüber Migrantinnen. Statt eine Unterstützung der Angeklagten zu organisieren, unabhängig davon, ob Aussagen gemacht wurden oder nicht, beteiligten sie sich an der unsäglichen Verräterdiskussion. Migrantinnen sollten sich den deutschen Diskussionen und Erfahrungen unterwerfen. Zitat, es sind nicht Anna und Arthur, es sind Erkan und Beretti, die eine ganz andere Sozialisation haben. Zitat Ende. Schrieben Migrantinnen aus Berlin zu der Gleichsetzung mit den Startbahnprozessen. Es hat nicht interessiert, dass keiner der Verfolgten und inhaftierten Migrantinnen bereit war, die beiden als Verräter zu bezeichnen. Während in Berlin die deutsche Expertenrunde zusammenkam, wurde in Frankfurt, nachdem bei einer Veranstaltung mit dem Titel »Wenn Rassistinnen angreifen, sorgt dafür, dass sie es nie wieder tun«, nicht über Mord und Verrat diskutiert wurde, die Unterstützung verweigert. Die Szene hat sich gewandelt. Aktionen wie in Mannheim, Schönau sind passé. Heute wird alles wieder populistischer und dem eigenen Volk wird wieder mehr aufs Maul geschaut. Ein weiteres Szenemärchen ist, dass sich ihre Deutschlandkritik deutlich verschärft hätte. Vielleicht ist auch nur damit gemeint, dass einige Dummheiten der Deutschstunde stillschweigend unter den Tisch gefallen sind oder revidiert wurden. Zur Erinnerung. Während die radikale Linke 1990 schrieb, Deutschland denken heißt Auschwitz denken und damit dem Versuch im Zuge der Wiederherstellung eines größeren Deutschlands den Nationalsozialismus zu relativieren, entgegentrat, behaupteten die Lupusse, mit dieser Gleichung bringen wir 40 Jahre BRD-Geschichte und Kämpfe zum Schweigen. Und das ist ganz und gar nicht zufällig. Auf dieses Nachkriegsdeutschland haben wir weitaus weniger Antworten als auf seine faschistische Vergangenheit. Die politische Dimension der Wiedervereinigung, zu dieser Zeit noch längst nicht abschätzbar, wird auf das geschichtslose Normalmaß der Bundesrepublik ab Stunde Null zurechtgestutzt. Und was Sie Antworten auf die faschistische Vergangenheit nennen, ist pure Verdrängung. Der Begriff Nationalsozialismus kommt in dem Papier nicht vor. Sie sagen dazu Faschismus oder Drittes Reich. Konsequenterweise ist auch nicht von Antisemitismus die Rede und die Vertreibung und Ermordung der europäischen Juden keine Erwähnung wert. Der Drang, sich unbedingt an Veranstaltungen von deutschen Linksmicheln zu beteiligen und um sich dort nicht völlig zu blamieren, zwang Lupus zu einigen Anpassungsleistungen. 2 Jahre nach der Deutschstunde geben sie sich nachträglich naiv, weil andere und wir uns nicht plausibel erklären konnten, worin das Besondere eines deutschen Spezifikums, einer Einzigartigkeit besteht, beziehungsweise wo es entstanden ist, worauf es gründet. Sie also über die Tatsache der Ermordung der europäischen Juden noch nicht aufgeklärt waren. In ihrem Buch Das Boot versuchen sie Zugeständnisse besonderer Art. Nachdem Lupus den Ablagerungen der Geschichte im Bewusstsein des theoretischen Durchschnittsdeutschen nachspürt und allerlei Charaktereigenschaften und Tugenden bemüht hat, so beispielsweise Opportunismus, völkisches Bewusstsein, Feigheit, bedingungslose Tüchtigkeit, Drang zur Reibungslosigkeit, soll nun mit einer Analyse, wo, wie und warum diese Einstellungen und Dispositionen historisch entstanden sind, dem Spezifikum an die Wurzel gegangen werden. Nicht die Fakten werden zur Kenntnis genommen, sondern die Kritikerinnen der Deutschen werden in die Geschichte gejagt, mit der Gewissheit, dass sie damit genug zu tun haben. Was von bürgerlicher und reaktionärer Seite versucht wird, nämlich die deutsche Geschichte durch den Nationalsozialismus hindurch zu rehabilitieren, erfährt hier von Lupus seine linke Variante. Wer so viel von Mitmachqualitäten, Mittäteridentitäten, Masse der schweigenden, nicht opportunierenden, letztlich Mitmachenden schwadroniert hat, hat das dringende Bedürfnis, das Volk zu entschuldigen. Beteiligung des bürokratischen Apparats an der Shoah, breite Zustimmung zu den Angriffskriegen und des Wohlwollens großer Teile der Bevölkerung gegenüber den politischen Säuberungsaktionen, lautet die verharmlosende Hierarchisierung. Volk und Shoah bringen sie nicht zusammen über die Lippen, nur fein voneinander getrennt. Mit der Feststellung der Einmaligkeit industrieller Vernichtung von Jüdinnen und Juden durch die Nazis koppeln sie die Vertreibung und Ermordung der Juden vom deutschen Volk ab. Das heißt, ein wesentlicher Bestandteil des Vernichtungsprozesses wird verwischt. Dem entspricht, dass sie die Singularität des deutschen Nationalsozialismus nur in antikapitalistischen Kategorien begreifen wollen. Die industrielle Ermordung der Juden, Roma und Sinti, sowjetischer Kriegsgefangenen in den Gaskammern von Auschwitz, Treblinka und anderswo war ein Teil der gesamten Vernichtungsmaschinerie der Deutschen. Der Gedanke und die Durchführung des Vernichtungsprozesses war umfassender, die Art der Tötung unbeschränkt. Die Abfolge der einzelnen Schritte sah folgendermaßen aus. Zuerst definierte man den Begriff Jude. Dann traten Enteignungsmaßnahmen in Kraft. Es folgten die Konzentrationen der Juden in Ghettos. Schließlich fiel die Entscheidung, das europäische Judentum auszulöschen. Nach Russland wurden mobile Tötungseinheiten entsandt, während man im übrigen Europa die Opfer in Vernichtungslager deportierte. Roll Hilberg schätzt, dass mehr als 25% der Holocaust-Opfer erschossen worden sind. Über 50% kamen in den 6 großen, mit Vergasungsanlagen ausgerüsteten Todeslagern um. Der Rest fand unter den fürchterlichen Bedingungen des Ghettos, Arbeits- und Konzentrationslagers, Todesmärsche, den Tod. Die Besonderheit des Antisemitismus im Nationalsozialismus bestand in der konsequenten Verfolgung des Zieles der Vertreibung und letztlich der Ermordung aller Juden, deren die Deutschen habhaft werden konnten. Daran hinderten sie lediglich die nicht eroberten Länder und schließlich die alliierten Truppen. Bis zum Ende verfolgten sie ihr Ziel mit allen Mitteln. Durch nichts ließen sie sich davon abbringen. Innerhalb der deutschen Gesellschaft existierte keine Schranke gegen das Verbrechen. Sie musste von außen gewaltsam gesetzt werden. Wenn die deutsche Linke das funktionale Zusammenspiel von Führung und Masse im Nationalsozialismus nicht begreift und sich stattdessen ein gutes Gewissen im Widerstand sucht, ist sie unfähig, die Täterin, ihre Verbrechen und damit auch die eigene Geschichte wahrzunehmen. Am Schluss ihrer Exkursion im Begreifen der Ablagerung der Geschichte im Bewusstsein des theoretischen Durchschnittsdeutschen werden sie dort ankommen, wo alle Linke ankommen, die sich das deutsche Volk für spätere große Taten warm halten wollen. Sie werden auch demonstrieren, dass die Ermordung der europäischen Juden nur noch eine Fußnote oder wie bei Lupus eine Klammer der Geschichte ist. Die Irrationalität unnötiger Opfer kann nicht die Rationalität und Normalität narzisstischer Ziele ausblenden. Der imperiale Kampf um Lebensraum im Osten war keine verrückte Idee der Nazis, sondern nur die konsequente Fortsetzung europäischer, imperialer Kolonialpolitik. Die Verfolgung von Kommunistinnen, Sozialistinnen und Anarchistinnen war keine narzisstische Besonderheit in Europa, sondern abendländischer zivilisatorischer Standard. Die Ausplünderung des eigenen Volkes und anderer Völker war keine Spezialität des Nazi-Regimes, sondern gemeinsame Grundlage europäischen Reichtums. Die Judenverfolgung war ganz und gar nichts Singuläres im demokratischen Europa, sondern nur der christlichste aller europäischen Rassismen. Zitat Ende. Womit der Kreis geschlossen ist. Die Deutschen waren die ersten Opfer der Nazis und in der Appeasement-Politik europäischer Staaten drückte sich eben nicht eine falsche Analyse, sondern die tiefe Übereinstimmung vieler europäischer Regierungen mit der Ideologie, der Ökonomie und den politischen Zielen des Naziregimes aus. Damit liegen sie nach einigen theoretischen Verrenkungen wieder im gesellschaftlichen Mainstream und haben den Wind der deutschen Geschichte im Rücken. Damit lässt sich Politik machen. Von all dem schreibt O. Thulmein nichts und wahrscheinlich geht es ihm auch nicht darum, die Aussagen und Taten von Lupus einer Kritik auszusetzen. Auf dem Markt der Eitelkeiten zählt auch die wissende Geschätzigkeit, der dezente Hinweis, Insider zu sein. Anstatt dass Thulmein versucht, durch einige Szeneschmankerl eine Gruppe anzubieten, die er scheinbar nicht genau kennen will, hätte er dies Lupus selbst überlassen sollen. Sie können sich immer noch am besten selbst darstellen.